Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Heute haben wir einen Gast, den ich schon viele Jahre kenne, Joscha Wahl. Joscha Wahl arbeitet in einem Fahrrad-, Ski-, Snowboard-, Outdoor-, wie nennt man's? Sportgeschäft.
Ja, Sportgeschäft. Sportgeschäft. Vollsortiment, da hat man mir letztens gesagt. Ja, und das sind wir wohl, weil wir eben vom Bergsport bis zum Bikesport und traditionell auch noch Pumps verkaufen, was kaum einer weiß.
Aber das ist, geil. Ist halt. Mehr Details gibt's gleich. Genau, und Joscha arbeitet in einem Vollsortimenter, in einem Sportladen und ist nicht einfach nur ein Verkäufer in einem Sportladen, was wir ja auch schon hatten. Wir hatten ja schon mal den Menschen von der Bike Loft, der so ein bisschen sein spezielles Konzept von Fahrradladen erklärt hat. Heute haben wir ein gegenteiliges Konzept quasi. Wir haben jemanden, der in einen Sportladen kam und dort den Online-Shop implementiert hat. Du hast E-Commerce für Sportschindele aufgebaut. Und seit diesem Jahr da ziemlich hart im Business, würde man sagen. Und darum sprechen wir unter anderem drüber. Und es gibt natürlich die Vorgeschichte, woher wir beide uns kennen, Joscha.
Genau.
Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, vielen Dank.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es unangenehm ist, wenn man nervös vor manchen Dingen ist. Joscha ist gerade ein bisschen nervös vom Podcast.
Wo ja, ich bin so leicht am Shaken. Ich hoffe, das wird sich schon regeln mit der Zeit.
Ja, wir kennen uns von Escolab. Und zwar hat Joscha damals, war er Head of Marketing bei Escolab, als ich bei Escolab als Werkschüler angefangen habe. Und da hatten wir die Ehre, zusammen zu arbeiten.
Also im Grunde war es ja so, dass ich dich gar nicht kannte, sondern nur deine Videos gesehen habe und mir dann gedacht habe, oh Mann, den Kerl, den braucht man. Stimmt. Und dann über Umwege, Janine hat dann dich gekannt und ja. Dann wurdest du eingeladen und dann...
Ja, der Grund war, dass ich nämlich meinen vorherigen Job gekündigt hatte und dann war ich auf der Suche und dann sah ich mit Janine im Flieger und die hat gesagt, Mensch, frag doch mal bei uns nach, wir finden sicherlich was für dich. Ja. Und du kanntest mich schon aus den Videos und dann hattest du das weitergegeben und dann war das eigentlich eine relativ schnell geschnitzte Nummer.
Agmade Wiesen.
Agmade Wiesen, könnte man sagen, wie der Bayer sagen würde. Gibt es sowas eigentlich im Norddeutsch auch?
Eine gemähte Wiese macht, glaube ich, wenig Sinn, oder?
Was sagt man da?
Weiß nicht. Ich bin nie nördlich von München, deswegen.
Ja. Also die Preußen unter euch, die können uns ja mal schreiben, wie man das nennt. Ein leichtes Spiel.
Ein leichtes
Spiel? Ein leichtes Spiel. Bin ich mir sicher. Joscha, ich fange immer so an, fangen wir mittlerweile so Grundkonzept in unserem Podcast damit an, dass wir unsere Interviewpartner so ein bisschen sich vorstellen lassen, wie sie denn überhaupt dazu gekommen sind, erstens Radsport zu betreiben, also wo sie herkommen, was sie gelernt haben, was sie studiert haben, warum sie den Sport betreiben und wo sie jetzt sind und was sie da eigentlich für eine Aufgabe haben. Also ein Lebenslauf in Kurzform.
Okay, ich studierte in München Druck- und Medientechnik, so ein Ingenieurstudiengang, dann gemerkt, dass Ingenieurstudiengänge nichts für mich sind und ich mich eher im Marketing sehe.
Mhm. Weil, wegen Mathe?
Mathe war okay, Maschinenbau war nicht so mein Ding. Ja, ja. Aber ja. Dann nach dem Studium direkt nach Norwegen gegangen. Da war ich dann 2-3 Monate.
Zum Chillen, oder was?
Ja, einfach so ein bisschen radeln, ein bisschen wandern. Und kam dann komplett ausgebrannt wieder zurück. Wenn man sich da mal ein Bier gekauft hat in Norwegen, dann weiß man warum.
Ja.
Du
hast quasi eine schöne Zeit gehabt und danach kein Geld.
Genau. Kam zurück, hab beim Spätzl auf der Couch geschlafen und hab mir dann gedacht, ich brauche jetzt ganz schnell einen Job und bin in den nächsten großen Radladen rein und hab gesagt, hey, lass mich hier arbeiten. Und so war das Hobby dann eben Business.
Aber du bist vorher schon Mountainbike gefahren oder bist du auf deinem Roadtrip zum Mountainbiken gekommen?
Mehr in Norwegen dann zum Mountainbiken
gekommen. Ah, echt, ja?
Ja.
Vorher Cross-Country oder was? Oder Radtouren?
So, ich komm vom Land, wir haben gekickt früher.
Fußball.
Fußball. Ganz viel Fußball. Was okay ist. Jetzt nehmen es mir meine Knie übel, aber alles in Ordnung soweit.
Genau. Ja, ey, ich bin froh, dass wir dich auf dem Rad sehen und nicht auf dem Fußballfeld.
Ich glaube, da sind viele froh, also ich auch.
Ah, schön. Und ja, dann hast du in dem Radladen gearbeitet und hast geschraubt oder Räder verkauft?
Mehr Räder verkauft. Also angefangen habe ich Genau, mehr Räder verkauft und war dann eigentlich ganz schnell gehypt von dem Sport, von der Materie Fahrradfahren und war dann so in jeder Abteilung. Hab dann ganz am Anfang habe ich sogar nur die Telefonzentrale gemacht und hatte dann irgendwie so, keine Ahnung, dann hast du 120 Telefonanrufe und dann weißt du nach 3 Wochen, wo der Hase läuft,
ja.
Und wo die Probleme sind.
Das stimmt, ja.
Und ja.
Vor allem dann die ganzen Reglers oder was, also wo Serviceprobleme waren oder was?
Genau, Serviceprobleme und dann immer mehr eingelesen und dann, wir hatten viel Specialized, hat mich echt begeistert.
Ja.
Ja, und dann hat es hat 4-5 Monate gedauert und dann hat mein Chef gemeint, ja, steig doch da ein bisschen mehr ein und dann war ich Assistenz der Geschäftsführung.
Ach, recht,
das,
oder?
Ja. Aber es ist.
Also aber nicht da, wo du jetzt bist.
Nee. Man muss. Man spricht von einem 40-Personen-Radladen.
Ja, aber der ist ja groß.
Ja.
40 Leute sind viel.
Ja, das sind ja, das waren 3 Tennishallen. Ja. Deswegen ging es dann ganz schnell so, ach, da reinzukommen.
Ja.
Und er hat mir im Nachhinein viel Vorteile geschaffen, weil ja. eben es wirklich definierte Abteilungen auch ging.
Also ja. Struktur war vorhanden.
Ja.
Nicht, was man so aus dem klassischen Radladen kennt.
Nicht so wie ja,
es. Mechaniker und Verkäufer.
Genau.
Mehr Struktur gibt es im also Radladen, glaube ich, nicht, oder?
Wenn einer in der Mittagspause ist, dann bist du eben auch die Telefondame.
Ja. Ja. Geil. Und du hattest dein Studium hast du aber nicht abgeschlossen, oder doch?
Doch, ich habe es sogar beendet.
Du hast es durchgezogen, beendet.
Genau.
Und dann im Radladen verendet.
Genau, weil es muss schnell gehen. Also manchmal muss es im Leben schnell gehen. So. Und dann gibt es Stationen, die erstmal null Sinn machen, aber ganz am Ende ist es vielleicht dann gar nicht so schlecht gewesen, dass ich es gemacht habe.
Das ist schon ja, sehr philosophisch, fängt philosophisch an. Geil. Wie bist du dann zu S-Club gekommen?
Im Grunde, der klassische Fahrradverkäufer verkauft natürlich auch Zettel und dann war es so, dass ich nach 4 Jahren gesagt habe, okay, Fahrradladen, ich möchte gerne was anderes machen, möchte zu einem Hersteller. Und da hat mich Escolab von der Art, wie die Sattel verkauft werden,
ja.
so überzeugt. Also es war ein Produkt.
Von der Customer's Journey.
Wahrscheinlich,
von,
ja.
Von dem Erlebniskauf.
Ja, es war halt, man muss sich überlegen, so ein Escolab-Sattel kostet 150 Euro und dieses Hintern vermessen, setzt die Barriere runter und der Kunde gibt so viel Geld aus. Und das ja. war für mich echt begeisternd. Also es hat mich begeistert, ja. dass sowas in dem einfachen Konstrukt auf dem Pappdeckel sitzen und ja. los ging's,
ja.
Hat funktioniert. Und dann ja über das Produkt dann zur Firma.
Und das war Initiativ oder war das, du hast gesehen, wäre das frei?
Das war Initiativ.
Echt, oder?
Ja. So. Also ich habe noch nie eine Bewerbung auf eine Stellenanzeige geschrieben, weil ich immer versucht habe, mir die Firmen auszusuchen, wo ich hin möchte. Und dann war meistens nichts frei. So. Ja.
Geil. Und nach deinem Stopp bei Escolab hast du dich der Aufgabe gewidmet, in einem Fahrradladen, der keinen Online-Shop hat, der keine gute Internetpräsenz hat. Hatte Sportschule vorher eine Internetpräsenz?
Ja, so 1993 Internetpräsenz.
So eine alte Windows 95 Internetseite.
Ja, also es war ja nicht so, dass sie es nicht probiert hätten.
Ja.
Also 4-5 Mal war der Anlauf da. Aber als Vollsortimenter ist es so, dass wir mit über 40.000 Artikeln, ist natürlich immer schwer darstellbar und es muss eben auch technisch abwickelbar sein.
Ja. Und der Aufgabe gewidmet, bist du dort eingestiegen.
Genau.
Und ich persönlich weiß, dass es kein einfacher Weg war. Du hast viel Gegenwind bekommen von, ich sag mal, klassischen Verkäufern, die jetzt denken, was macht der Typ da oben, der da bei Facebook rumhängt.
Genau, du warst ja mal da und als du da warst und wir dieses Video gemacht haben, wurde ich danach gefragt, ob ich Ihnen eine Frage beantworten kann oder ob ich derzeit im Urlaub bin und einfach nur so vorbeischaue mit dir.
Ja.
Ja, also es kam viel Gegenwind, eben vielleicht auch zu wenig erklärt, aber war eine Barriere da, die lange gedauert hat, bis das akzeptiert wurde, was ich so gemacht habe. Eben weil es kein klassischer Verkauf war. So.
Jetzt sind wir ja irgendwie alle Radfahrer. Und wenn wir jetzt wissen, so, wir kaufen uns ein, oder wir wollen uns ein Fahrrad kaufen, dann sind wir entweder Mountainbike-Spezies, die schon drei Räder hatten und sich gut auskennen und sagen, ich möchte nächstes Jahr unbedingt das Specialized Megatower haben, weil es ist das Fahrrad, was ich mir kaufen möchte. Ja. Dann ist eigentlich der Typ, der weiß, was er will, der geht ins Internet und sagt, ich suche mir den günstigsten Preis.
Genau.
Dann landet er in dem klassischen Online-Shop. Dann gibt es aber die Radfahrer, die sagen, ich weiß zwar, was ich will, ich gehe aber dann trotzdem zu einem Händler, zu einem stationären Geschäft, weil ich weiß, dass ich da, wenn ich was kaputt habe oder wenn irgendwas ist, dass ich einen Ansprechpartner habe, dass mein Rad dort regelmäßig zum Service kommt, dass es gut gepflegt wird, weil ich selber nicht schrauben kann. Und dann gibt es die Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und sich einfach gerne Mountainbike kaufen würden, um mit den Jungs aus ihrem Ort mitfahren zu können.
Mhm.
Das sind sehr unterschiedliche, ja, ich sag mal, Käufergruppen. Ich kläre mich auf, wenn ich welche vergessen habe, weil du bist der Experte im Fachhandel, aber ich habe das jetzt mal so auf diese drei runtergebrochen. Und der Typ, der weiß, was er will, der sucht ja einfach nur im Online-Shop. So, da haben wir jetzt dann so die Big Player, Bike Components, Bike Discount oder keine Ahnung was, die halt da riesige Auswahl haben für echt günstige Preise. Inwieweit hat es euch ein Problem dargestellt, dass bereits andere Big Player vorhanden waren? Konntet ihr da mitspielen?
Also wir konnten da mitspielen, was, also vom Preis her konnten wir mitspielen, von der Anzahl auch. Was unser großes Problem ist, also im Gegensatz zu Bike Components, dass wir natürlich diesen Content nicht bieten.
Ja.
Also dieses ganze, ich erfahre mein Fahrrad und ich kaufe mir das, was ich auf dieser Seite erfahren habe, deswegen kaufe ich mir das und das Fahrrad. Das gibt es jetzt bei uns nicht.
Das heißt, da ist bei Bike Components auch, glaube ich, ein bisschen so außen vor, wenn du jetzt zu einem klassischen anderen 0815 großen Online-Shop gehst, wirst du jetzt nicht so mit Content überhäuft, wie es jetzt bei Bike Components ist.
Ja. Definitiv. Bei uns ist so, dass der Santa Cruz-Käufer, der ist ein Preiskäufer, weil er sich meistens damit auskennt.
Ja.
Also ist ganz klar. Wir haben beispielsweise Marken wie Norco und Kona.
Ja.
Bei Kona würde ich sagen, im Gravelbike-Bereich wird viel über die Optik gekauft.
Aber allgemein Fahrräder werden über Optik. Ich habe eine Freundin von mir hat gesagt, sie will sich ein Mountainbike kaufen.
Ja.
Hat mich gefragt, so, was soll sie nehmen? Und ich habe ihr so 3-4 Bikes gezeigt, die halt Preis-Leistung in ihrer Klasse spielen. Es ging nicht darum, was das Fahrrad kann, wie teuer es ist, sondern es ging nur darum, wie es aussieht. Das ist krass. Wenn jemand keine Ahnung hat,
total abgefahren.
Nur Optik, oder?
Nur Optik. Nur Optik. Wenn sie die Marke nicht kennen. Ich meine, Santa Cruz kann ja immer mal was anderes.
Das heißt, halt die Optik auch gut. Also muss man einfach mal. Also, sorry, aber das stimmt halt beides.
Boah, ich mag halt kein Orange, aber.
Ich habe keine Werbung gemacht.
Nee, aber wenn wir uns diesen klassischen E-Bike-Markt anschauen, dann wollen die Leute viel mehr wissen. Also dieses Trekkingrad, Cityrad-Bereich, wie viel kann der Akku, was sind da für Bremsen verbaut, welches Modell ist die SR Santo-Gabel, was eigentlich generell wurscht ist. So,
von so was fragen die Leute, die ein E-Bike kaufen.
Ab 65 ist sowas extrem wichtig.
Und dann fragen sie nach dem bestimmten Modell der SR Santo-Gabel, weil die gelesen haben, dass die gut ist?
Oder? Genau. Das weiß ich nicht genau. Inwieweit dann, also da sind wir im Online-Business auch so, dass ich glaube, dass wir sind ja ganz offen so,
ja.
Dass ich glaube, dass dieses ganze E-Bike-Tracking, City-Rad-Business Abgreifen von irgendwelchen Beratungsgesprächen ist.
Ja.
Also dieses, okay, wir haben das Kalkopf, bla bla, nicht mehr da,
ja.
jetzt in deiner Größe, dann gehen die nach Hause und sagen, okay, dann muss ich es mir online kaufen.
Echt, ja?
Ja.
Also selbst der E-Bike-Kunde weiß im Prinzip, was er will und wenn er das im Laden nicht bekommt?
Dann geht er woanders. Also dann kann er es online kaufen oder macht das oft. Also das haben wir vor allem in diesem Kalkopf-Bereich.
Also oder meinst du, dass sie bei euch im Laden kommen, sich beraten lassen und dann online kaufen? Die vorher keine Ahnung haben, gehen zu euch, lassen euch beraten und gehen dann woanders hin und kaufen online.
Wenn man
das ist ja, machen ja viele Assis, ne? Sag ich mal so. Die gehen dann in Sportgeschäft und sagen, ich würde gerne neue Wanderschuhe kaufen, dann lassen sie sich da beraten, welche der beste Wanderschuh ist und dann gehen die zu Amazon und bestellen den Schuh 20 Euro günstiger.
Ja. Also wenn man weiß, wo Sport Schindler heißt übrigens der Laden, in dem ich arbeite, wenn man weiß, wo dieser Laden
haben
ist.
Habe ich schon gesagt. Habe ich schon gesagt. Nicht, dass du denkst, ich würde meiner Pflicht nicht nachkommen.
wenn man weiß, wo der ist, ja. Und da fährt man lange über Gmade Wiesen, um da überhaupt hinzukommen. Und dann
in dem ist Fall eher Acker.
Ja, und dann ist es ein Ort mit 1500 Einwohnern.
Ja.
Dann ist, wenn der Kunde da ist, dann lässt man ihn nicht mehr gehen, bevor er nichts kauft.
Echt, ne?
Ja. Deswegen, es gibt kaum jemand, der sich bei uns beraten lässt und wieder geht.
Krass. Das spricht für euch. Gute Verkäufer.
Ja.
Weil eigentlich muss man jetzt mal sagen, und man muss dazu sagen, ihr scheint ein gutes Image zu haben, was ja deutschlandweit bekannt ist, dass ihr gute Preise habt. Aber ich sag mal so, der klassische BWLer würde ja sagen, also es gibt drei Sachen, die wichtig sind. Lage, Lage, Lage.
Ja.
Ihr habt das jetzt halt mal anders aufgewickelt oder neu interpretiert. Wenn er erstmal da ist, dann fährt er halt auch nicht, ohne was zu kaufen, weil fährt er nicht nochmal.
Das ist so dieser persönliche, also wir merken das, wenn der Kunde da ist, hat er so einen persönlichen Druck, jetzt Geld auszugeben.
Ich habe so lange hinter diesem scheiß Traktor gearbeitet. Ja. Ich muss mir jetzt was kaufen.
Ja.
Und wenn es nur ein scheiß Riegel ist.
Ja, genau. Und dann ist so, dass natürlich bei uns die Preisstruktur stimmt, dass man sich schon überlegt, ob man nochmal wegfährt.
Das ist auch noch ein Thema, wo ich unangenehm darauf hinweisen möchte. Ihr seid ja schon ein Big Player, was Preise angeht. Um mal so ein Wort Preisdumping in den Raum zu werfen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel von eurer eurem Firmengeheimnis verrate, aber ihr könnt es machen, weil ihr natürlich große Mengen einkauft und zu besseren Konditionen einkauft, als es wahrscheinlich einem 5-Mann-Fahrradladen oder Sportgeschäft machen würde.
Ja, das zählt dazu, also die Mengen zählen natürlich dazu und dass wir in diesem Ort, wo wir sind, ja auch gar keine Miete bezahlen. Bedeutet, die, also keine direkte Miete bezahlen, sondern diese Gebäude gehören der Familie Schindele. Und dann ist nochmal natürlich was anderes möglich, so preislich.
Weil keine Lagerkosten und aber auch allgemein keine Mietkosten.
Genau.
Was ja doch ein erheblicher Faktor ist für ein Fahrradgeschäft, der jetzt irgendwo in München Innenstadt steht, ja, zum Beispiel.
Ja, generell. Also das tut uns natürlich gut in der Preiskalkulation, dass man dann auch nach so langer Zeit noch erfolgreich sein kann.
Geil. Das ist ein wichtiger Punkt. So. Das muss man ja heutzutage sagen, weil eigentlich, wenn man jetzt, ich habe ja BWL studiert und wenn ich mir mein Wissen aus dem Studium irgendwie versuche zurückzurufen in den Kopf, was irgendwo in einer ganz tiefen Schublade drin ist, da erinnere ich mich dran, dass man eigentlich ja eher versucht hat, outsourcen. Also warum sollst du das Lager bei dir hinlegen, so, du kannst mit Kosten kalkulieren, du kaufst dir Lagerplatz, du mietest alles und so im Prinzip. So, du hast halt einen Briefkasten und deine 5 Angestellten, mit denen du das Produkt irgendwie machst und der Rest ist komplett outgesourced. Und das ist jetzt ein anderes Beispiel, wie man sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann, indem man ja doch eben quasi Eigentum hat, eigene Sachen schafft und dementsprechend dann Kosten spart.
Ja, ist halt jetzt ein Punkt, wo man nicht viel draus lernen kann, gell? Wenn man es hat.
Kaufen.
Ja.
Für die Generation danach.
Ja.
So wie beim Haus kaufen. Wenn man sich in Bayern versucht, ein Haus zu kaufen, dann kauft man sich das nicht für sich, sondern eher für die Kinder. Der Kinder.
Die irgendwann mal viel Geld verdienen.
Vielleicht Kinder haben werden. Ja, krass. Wie ist das, wenn man ein Anbieter ist wie ihr, der sehr, sehr viel umschlagt? Also ihr seid ja groß, ihr verkauft sehr viel, ihr seid ein Vollsortimenter, ihr habt wie viele Häuser habt ihr in Ronsberg? Also wo verkauft wird? 2.
Genau, 2 beziehungsweise 3, das sind 2 Häuser, die unterirdisch miteinander verbunden sind, und dann haben wir noch das Fahrradhaus.
Genau. Also 3 Häuser im Prinzip, wo ihr verkauft. Also ihr seid kein kleines Sportgeschäft für ein kleines Dorf, sondern ihr seid ein sehr, sehr großes Sportgeschäft für ein kleines Dorf.
Mhm.
Und ihr habt eine große Drehzahl, ihr habt große Einkaufsstückzahlen. Wie ist das mit den Herstellern? Wie ist die Zusammenarbeit mit den Herstellern? Wenn man dann sagt, so, okay, ihr verkauft viel, ihr geht weit unter UVP, gibt es dann Druck von oben, die dann sagen, ey, finden wir nicht so gut, dass ihr jetzt da denn, keine Ahnung, das Fahrrad 30% rabattiert?
Ja, also das kommt schon mal wieder vor, so Preisabsprachen sind ja nicht erlaubt.
Ja. Also, offiziell sind sie einfach verboten.
Genau.
Es ist einfach illegal, wenn einer zu dir kommt und sagt, du hast das für den und den Preis zu verkaufen.
Genau, das darf erstmal keiner, aber natürlich versuchen wir, so preisstabil wie möglich zu verkaufen.
Ja.
Stoßen aber auch Hersteller ab, wenn wir sagen, okay, das funktioniert einfach so in der Zusammenarbeit nicht, wenn uns verboten wird, ja, beispielsweise über verschiedene Kanäle zu verkaufen.
Ach, Kanäle sind auch entscheidend, oder
was? Genau, also wenn wir jetzt nicht bei eBay verkaufen dürfen, also wie beispielsweise bei Santa Cruz oder so, dürfen wir nicht über eBay verkaufen. Da läuft es aber so partnerschaftlich, dass alles gut ist.
Ja.
So, wenn aber ein Hersteller zu uns sagt, hey, ihr dürft nicht online verkaufen,
ja,
und dann im Laden es nicht funktioniert, dann müssen wir uns eben davon trennen. Aber das sind ganz, ganz einfach geschäftliche Wege, die man da geht, die man abwägen muss und sich dann entscheiden muss.
Unternehmerisches Dasein eben. Krass. Andere Plattform, eBay, crazy. Also ihr seid als, also ich kenne es, dass Fahrradläden zum Beispiel bei MTB News auf dem Bike-Markt sind, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand auf eBay verkauft.
Ja, das ist für uns so ein bisschen aus der Historie. Also eBay verkaufen, also diesen ganzen, das ganze Zeug, was wir nie losgeworden sind, so B-Ware hat man ab 1994 bei eBay verkauft.
Und echt? Deswegen, so
und also
unter, 1994?
Ja, das hieß, der Account hieß dann nicht Sport Schindele, sondern Vichili von Willi Schindele. war dann auch ein relativ bekannter Account sogar im Sportbereich. Wir haben ihn jetzt umbenannt, weil es einfach dann von eBay, auf eBay muss er Gebühren zahlen, haben wir es dann eben sportschindele.de, dass die Leute eben von der eBay-Plattform auch auf unsere Seite finden und dann noch mal mehr Kommunikation möglich ist. Aber wir machen das seit 1994 und sind bei 50.000, 54.000 Bewertungen. Also noch viel mehr Verkäufe. Ja, total irre. Ich kenne auch ganz wenig, die über eBay noch verkaufen.
Das ist ja schon viel Arbeit, oder? Du hast, können ja schon bei eBay, keine Ahnung, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen was verkaufe, dann bereue ich es eigentlich immer, dass ich da eingestellt habe bei den ganzen nervigen Nachfragen.
Ja, wir haben da einen netten Kerl, der unglaublich viel Geduld hat.
Seine Leidenschaft.
Und unglaublich viel, wirklich, unglaublich viel Geduld und einen verdammt guten Übersetzer und damit europaweit Teile verkauft. Ja.
Europaweit? Ja. Also auch Tschechien?
Tschechien, Rumänien, Frankreich, Spanien, alles, ja.
Und alles über einen Dolmetscher quasi? Über einen,
genau, alles über DeepL. Ach, sagt ihr das mal?
Das ist eine Internetseite, oder?
Ja,
wo du übersetzt halt.
Ja. Ja. Also,
da haben die auch mal was übersetzt, glaube ich,
das können
wir zusammen gearbeitet haben.
Ja.
Das ist abgefahren.
Aber man muss, bei uns ist es ja so, dass wir mit dem neuen Shop, also vor dem Shop, haben wir ein neues Warenwirtschaftssystem eingeführt. Und dann ist es so, dass du im Grunde den Stamm pflegst, also Bilder und Texte, und dann nur noch die Schnittstellen bedienst. Bedeutet, es geht in den Shop, also die Bezeichnung und Bild geht in den Shop und geht auf eBay. Und
automatisch. Auf
die Plattform, ja.
Du brauchst nichts mehr händisch eintragen.
Nee.
Du hast quasi dein System, in dem du sagst, diesen Artikel jetzt online stellen mit den Bildern und dem Text und dann wird der automatisch auf andere Plattformen bespielt.
Genau.
So was ist möglich. Ich bin ja Neuling im E-Commerce, muss ich sagen. Ich bin ja Videomensch, YouTuber, Podcaster, Moderator, ich kann sprechen, vor der Kamera tanzen. Ich habe einen eigenen Online-Shop.
Ja.
Und der ist echt viel Arbeit, wenn man die Sachen selber verpacken muss. Und dann spricht man dann an und dann hört man halt so mal so einen Begriff wie Shopify, die machen alles für dich. Also du kannst quasi einen einfachen Schritt in einen Online-Shop aufbauen und den kannst du eigentlich in jedem Hosting deiner Website irgendwie einbetten und so. Also da sind schon mittlerweile Schnittstellen, die einfacher geworden sind, aber ich wusste nicht, dass man zeitgleich was in seinem Online-Shop online stellt und auf eBay. Könnte man Barkt von MTB News jetzt auch damit einbinden? Würde das funktionieren?
Ich weiß gar nicht, wie offen die sind.
Ah, okay. Also das liegt dann auch an der Plattform tatsächlich.
Ja, weil wir wollen ja dann alles verkaufen und wenn wir keine Ski verkaufen können über die Plattform, dann ist für uns erstmal nicht so relevant.
Okay.
Ja.
Also Wintersport ist für euch immer noch eigentlich the big one.
Extrem, also aus der Historie heraus, früher kamen Jetzt ist das natürlich nicht mehr möglich, aber früher kamen Busse aus Südtirol angefahren mit Leuten, die bei uns eingekauft haben. Es ist so unvorstellbar, in diesem kleinen Ort direkt neben der Kirche fährt dann so ein Bus mit Südtirolern an und keiner versteht sie, aber ich hätte gerne eine Chili. Aber sie sind brutal nett und unterstützen uns sogar jetzt in der jetzigen Zeit, kaufen immer mal wieder was bei uns ein. Ja.
Abgefahren. Darfst du da auf dem nächsten Kästchen? Ja klar, natürlich, kannst du bewerben. Welche Plattform bedient ihr noch?
Wir haben jetzt kurz vor Black Friday noch mit Idealo angefangen.
Habe ich zum Beispiel noch nie was gekauft. Noch nie. Also schon mal gehört, ja. Aber noch nie die Internetseite.
Ich auch nicht. Und ist unglaublich erfolgreich. Also
das ist eine Preisvergleichs.
Ja, und unser großes Problem ist ja, Sportschindele kennt man vielleicht im südbayerischen Raum. Oder ja. Man hat mir mal gesagt, wir kacken die Fahrradpreise bis Frankfurt zu. Ja.
Ich mag es, wenn Menschen direkt sind.
aber stationär kennt uns dann kaum einer. Ja. Und dann ist natürlich toll, wenn wir in dieser Preisstruktur bekannter werden durch andere Plattformen.
Ja, krass. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ich kenne jemanden, der ein eigenes Produkt verkauft, nur Direktvertrieb. Und der hat mir erzählt, dass er vor allem sehr, sehr viel über Facebook und Instagram Ads dreht. Also er konvertiert quasi, indem er sagt, ich nehme jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand, stecke das jetzt gerade mal nach Italien, weil die im Corona-Lockdown sind und dann wird da unten Werbung gefahren und dann weiß er, dass nächste Woche die Bestellungen im doppelten Ausgabenbereich wieder eintrudeln. Wie ist das bei euch? Macht ihr sowas?
Nee, funktioniert bei uns leider nicht. Es wäre wunderschön. Es wäre wunderschön, ich würde, glaube ich, viel weniger arbeiten und einfach nur noch Schräubchen drehen.
Ja.
Ja. Aber es funktioniert leider nicht. Also wir haben über Facebook und Instagram eigentlich null Conversions. Also wir verkaufen nichts.
Abgefahren. Glaubst du, dass es eine Sache ist, die nur bei Direktvertrieb, also vom Hersteller oder vom Produzenten ausgeht?
Bin ich mir fast... Also ich kenne auch niemanden... Also ich frage dann immer unsere Mitbewerber, wie das bei denen funktioniert, weil die stecken ja doch auch viel Kohle rein und höre immer wieder, dass über Facebook kein Umsatz generiert wird. Aber in diesem ein Produkt, ein Hersteller, kann ich mir schon vorstellen. Aber bei den anderen weiß ich nicht, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Muss ja irgendwie, die machen es ja.
Ja. Abgefahren. Ich habe neulich ein super interessantes Gespräch geführt mit jemandem und der hat zu mir gesagt, dass er glaubt, dass langfristig gesehen alle Zwischenschritte zwischen Hersteller und Kunden minimiert oder hart ausgedünnt bzw. aussterben werden. Also das ist im Prinzip so, dass die Sportschindele wird es langfristig irgendwann nicht mehr geben, weil jeder Skihersteller im Prinzip seinen eigenen Online-Shop hat, über den er verkauft. Und also jeder Hersteller hat seine eigenen Vertriebsdirektmöglichkeiten.
Versuchen sie jetzt schon und machen da super wenig. Also da ist Fahrradbusiness noch viel weiter als beispielsweise das Skibusiness. Ich kann mir vorstellen, dass es extrem ausgedünnt wird.
Ja.
Dass aber überall, wo Leidenschaft hängt, dass Leute überzeugt werden können und dass Leute auch den direkten Ansprechpartner brauchen. Also wir sind ja soziale Menschen und versuchen miteinander zu sprechen und ich glaube, vieles, auch dieses ganze Local Hero Instagram-Geschichte, das ist ja alles auch gesteuert und dann ist es halt der regionale Influencer, den man früher halt einfach, keine Ahnung, es war der Trainer, oder das war...
Von der Fußballmannschaft, ja.
Also von meiner nicht, aber... und ich glaube, es wird ausgedünnt, aber die Guten, die bleiben. Und die müssen sich natürlich dann anders aufstellen. Also dann reicht es halt nicht nur stationär zu sein, sondern ich muss halt ich muss halt präsent sein in den verschiedenen, auf den verschiedenen
Kanälen. Und flexibel. Jetzt hatte ich gerade die Frage im Kopf, jetzt ist sie mir wieder entfallen. Kauferlebnis, das wollte ich fragen. Du warst so begeistert von dem, wie Escolab ist im Prinzip ein einfaches Produkt, wo natürlich viel Know-how drin steckt, aber einfaches Produkt teuer zu verkaufen aufgrund des der individuellen Anpassung und des Kauferlebnisses. Bezogen auf euch, du hast ja davon was mitgenommen oder du hast ja gerade eben auch gesagt, dass Leidenschaft wird bleiben. Also wenn man etwas mit Leidenschaft macht, wird man das immer irgendwie durchhalten, durchsetzen können. Was macht ihr für euer Kauferlebnis?
Also bei uns ist das alles, ich glaube, du warst ja schon da, bei uns ist alles halt super, super familiär.
Ich wurde nicht so nett behandelt.
Ja, du hast eine Kamera in der Hand gehabt.
Es ist meistens so, dass man komisch angeguckt wird, wenn man mit einer Kamera durch die Gegend läuft, mit der man sich selber filmt.
Also im Grunde ist es bei uns, wenn du bei uns zum Einkaufen gehst oder dich beraten lässt, ist es erstmal so, dass du nicht überredet wirst. Also bei uns ist es nicht provisionsabhängig. Bedeutet, jeder, der da arbeitet, der berät dich gern.
Ja.
Und der weiß auch meistens, von was er spricht. Ja. Also es ist so, dass an unserer Skiwand, da stehen Skifahrer.
Mhm.
In unserer Textilabteilung stehen Damen, die sich einfach mit diesem ganzen technischen Know-how auskennen. In Bergsportabteilung sind Kletterer, Wanderer, Bergsteiger und im Fahrradhaus sind Leute, die immer an Fahrrädern geschraubt haben, oder es sind halt Fahrradfahrer.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen anderen großen Läden, die in irgendwelchen Großstädten sind, wo man viel mit vielen Aushilfen arbeitet, wo viel Fluktuation im Personal ist. Bei uns sind die Leute von ihrer Ausbildung, fangen mit 16 die Ausbildung an, sind jetzt 34 und arbeiten immer noch da. Die sind mit den Marken und mit den Produkten gewachsen. Und dieses Know-how gibt es in ganz wenigen Läden. Und ich glaube, wenn man reinkommt, merkt man das auch sofort.
Es ist ja aber dann schwierig, im Internet zu übertragen, oder?
Genau. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also ich glaube, dass wir viel abgreifen, was nicht mehr verfügbar ist. Was jetzt kein großes Lob an unsere Online-Abteilung, aber so schaut es derzeit aus. Ja. Dann machen wir noch ein paar witzige Sachen bei Instagram und Facebook.
Ja, ich habe mich bepisst vor Lachen bei dieser Instagram-Story, wo du geschrieben hast, ich weiß nicht, ob du es gepostet hast oder ein Mitarbeiter, aber wenn der erste Advent ist und in Ronsberg liegt Schnee und dann hast du ein Video gepostet, wo ein Hund die Skipiste runterrutscht.
Ja.
Ich bin schier verreckt vor Lachen. Ich fand's so gut.
Ja, wir versuchen weg vom Produkt zu gehen. Also wir wollen wir stellen Produkte vor, dann aber in dem richtigen Video. Aber die ganzen kleinen Stories und diese Schmunzler, die sind meistens Memes, weil ich sie so witzig finde. Und
ich habe Todes gelacht, ehrlich. Irrsinnig gut. Ja, krass. Also Verfügbarkeit scheint the key to success in diesem Jahr zu sein.
Extrem, ja. Also dieses Jahr, wenn du Fahrräder hattest, bist du sie losgeworden. Ja.
Krass. Wie geht's weiter bei euch?
Wir werden dieses Konzept mal beibehalten. Ja. Und dann muss man halt gucken, wo es hingeht. Also wir sind ja jetzt, einmal dieser nette Herr, der die Fragen beantwortet auf eBay, der sich da so ein bisschen drum kümmert.
Ihr müsst dafür einen Nachwuchs schaffen. Weil wenn es den, guck mal, 94 angefangen mit eBay, wenn der alte Herr, der die Fragen nicht mehr beantwortet, da musst du irgendein Social-Media-Moderator von irgendeiner Internet-App Gaming-Seite abraten.
Ja, wir sind am Gucken. Also wir haben da noch drei, vier Werkstudenten, die uns da unterstützen.
Die gerne auf eBay Fragen beantworten?
Die eigentlich nur Daten pflegen. Also wirklich super trocken. Aber bei uns darf jeder kommen und gehen, was er will eigentlich. Ja. Und wenn er nicht mehr kann, dann versteht es jeder und dann darf er wieder gehen, halt, weil das wirklich trocken ist. Aber wir suchen natürlich immer nach guten Leuten. Also nicht nur jetzt in der Online-Abteilung. Da wäre es dann mehr als nur Datenpflege, sondern eben natürlich im Fahrradhaus.
Ja.
Aber da sind wir einer von allen. Ich glaube, es gibt
Fahrradwerkstätten oder Fahrradhändler suchen ja händeringend Mitarbeiter, gell? Also allgemein.
Also, ja. Wir haben nebendran eine große Fabrikhalle.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, ob man eben samstags arbeitet, richtig rödeln muss und immer Vollgas geben muss oder 8 Stunden mal so ein bisschen dahin düdeln.
In der Fabrikhalle.
Und danach biken gehen kann, dann überlegen sich es halt viele.
Das wollte ich dich noch fragen tatsächlich. Jetzt ist ja so, dass wir in unserem Podcast immer darüber sprechen, dass viele Leute in der Bikebranche arbeiten und ich sag mal so, du arbeitest den ganzen Tag mit, du könntest dir einfach aussuchen. Oh, heute nehme ich den Ski, morgen nehme ich den Ski. Auf welches Rad möchte ich heute mal testen? Auf einmal mit dem. Aber ist es so, hat man noch die Zeit zum Radfahren, hat man die Zeit zum Skifahren? Wenn man, also ich sag mal, du leitest ja quasi, wenn ich das so sagen darf, stimmt das, den E-Commerce? Mhm. Hat man in so einer Position noch genug Zeit, um selber der Leidenschaft nachzugehen?
Zu Zeiten von Corona hat man mehr Zeit, aber eben null Events haben. ansonsten geht das. Das geht wirklich. Also in meiner Position, da ich samstags nicht arbeite, funktioniert das ganz gut.
Die Leute im Fahrradhaus, die kommen nicht zum Radfahren.
Das ist ein bisschen schade, aber die kommen seltener zum Radfahren. Und im Allgäu ist es eigentlich üblich, dass du freitags nur bis 12 Uhr arbeitest.
Außer halt bei euch. Oder aus seinem Fahrradladen. Aber das kenne ich von Fahrradladen allgemein, dass sie jetzt samstags arbeiten müssen.
Ja. Also das unter der Woche ist da mal frei und die fahren halt dann nach Sölden oder wir fahren zusammen nach Sölden. Und
Brandnerthal ist ja auch um die Ecke,
oder? Ja, Brandnerthal ist auch um die Ecke und das ist dann schon witziger, weil natürlich auch nichts los ist. Also diesen ganzen Anlauf Auflauf am Samstag, den hat man dann eben nicht. So.
Krass. Und ja, also du gehst noch regelmäßig Radfahren?
Ja. Regelmäßig Radfahren. Ich meine, jetzt wieder direkt an den Bergen ist natürlich schön. So.
Habt ihr so Firmenausweis? Firmen, Corona, die Frage ist hinfällig, aber normalerweise irgendwie so ein klassischer Radladen oder Laden hat ja irgendwie so ein Weekly-Ausfahrt, wenn man irgendwo hinfährt oder so?
Also wir haben das nicht wöchentlich, aber wir fahren einmal im Monat im Sommer nach Sölden. So. Das ist so unser Ding. Das ist unser Ding, was ist denn das für ein Spruch?
Das ist so unser Ding.
Das ist unser Ding.
Das machen wir so. Da kommt die Gang zusammen.
Da kommt die Gang und dann machen wir unser Ding.
Schön. Habt ihr eine Hausmarke? Irgendwas Eigenes? Ich sag mal so, die Big Player wie Amazon zum Beispiel, die gehen halt dahin, greifen die ganzen Daten von den kleinen Basics ab und dann sagen sie, das kennen wir selber und verkaufen Notizbücher und USB-Ladestecker und etc. Wie ist das bei euch?
Es ist angedacht.
Mal eine kleine Hausmarke irgendwas zu haben?
Ja, erstmal so in diesem...
Bekleidung oder was?
Wir wollten so Campinghandtücher, schnelltrockene Campinghandtücher machen.
Du hast mir was mitgegeben, als ich das letzte Mal da war, das waren Gipfelsockerl.
Ja.
Das ist ein richtig geiles Ding. Auf den Skitouren, auf denen ich unterwegs war, haben mich viele Leute gefragt, so, Alter, wie geil ist das denn?
Ja, voll schön. Ist ein kleines Startup gewesen. Also war nicht von uns, aber kleines Startup und ist super nützlich auf dem Berg.
Um das kurz zu erklären, das sind so Socken, also sehen aus wie Socken, quasi auch die Länge bis zum Knie, oder? Viel länger sind sie nicht.
Ja, ich stecke meistens meine Hand rein.
Ja.
Aber so bis zum Knie wahrscheinlich.
Und da kann man die Felle unheimlich schnell praktisch einwickeln, ohne dass sie aneinander kleben.
Ja.
Und das erspart einem auf dem Gipfel wertvolle Minuten in der Kälte, bevor man die geile Abfahrt genießen kann.
Stimmt.
Also finde ich schon.
Ja, so einfache Sachen. Und sowas kann man ja selber machen. Also und Alibaba sei Dank ist sowas auch gar nicht so entfernt. Gell? Das sind drei Anfragen und dann lässt man sich Muster schicken.
Ey, ich ohne Scheiß, ich habe die Erfahrung gemacht mit Fiverr. Kennst du Fiverr? So, wie nennen die das? Sie nennen sich, glaube ich, Freelancer-Basis für so Online-Marketing und so ein Shit. Da laufen halt überall irgendwie so Grafiker und Fotografen, Photoshopper, Texter, Layout, Leute rum. Du kannst halt alles für dich machen lassen. Alles. Ja. Du kannst sagen, ich brauche eine Einladungskarte, kann ich selber nicht designen, weil ich weiß nicht, wie man mit InDesign umgeht. Dann schaust du da rein, gibst $3 aus, $3, und dann hast du eine richtig schön designte Karte. So wie du das möchtest.
Ja, also dieses
Produkt. Oder animierte Videos oder keine Ahnung was.
Ja. Produktmanagement ist so ein bisschen unromantisch geworden durch diese ganzen Plattformen. Ja.
Wir haben mal ein Shooting gehabt, ein Katalog-Shooting für eine Sommerkollektion und da hat es geschneit. Weil wir an der Zugspitze, war relativ früh im Jahr und dann kam nochmal Schnee von oben.
Ja.
Und die Quintessenz war, dass wir mit dem Gegenlichtblitz gearbeitet haben und die Bilder dann von Schneeflocken frei retuschiert worden sind.
Der arme Kerl, der das machen musste.
Kannst du ja kaufen heutzutage.
Wie so Lagerplatz.
Was, sowas macht man doch nicht selber. Ja, witzig. Cool. Ja, ich bin mit meinem Chinesisch schon wieder am Ende. Aber wir sind jetzt auch schon bei fast einer Dreiviertelstunde.
Wirklich?
Mhm. Hast du noch eine Anregung? Hast du noch eine Frage an mich? Können wir mal mit dem Spieß umdrehen?
Nee.
Ich bedanke mich recht herzlich für diese Folge, Joscha.
Danke.
Ich muss mal kurz erklären, wie wir uns quasi wieder aufeinander aufmerksam geworden sind. Du hast meine Gummibohnen gekauft.
Ich hab ja nicht nur mir Gummibohnen gekauft. Wer klug ist, kauft seinem Chef Gummibohnen, weil er weiß, dass er leidenschaftlicher Kaffeetrinker ist.
Hast du schon Feedback?
Ich hab noch kein Feedback, aber er hat seine neue Kaffeemaschine derzeit aufgebaut.
Das ist immer schwierig. Eine neue Kaffeemaschine und eine 250 Gramm Bohnenpackung. Da bleibt am Ende noch ein Espresso übrig, der dann gut eingestellt durchgelaufen ist.
Er ist ja kein Anfänger. Er hat gemeint, er stellt jetzt richtig ein und dann kommen die Gummibohnen
zum Einsatz. Ich bin gespannt. Tatsächlich schmecken die Gummibohnen am besten aus der Bialetti.
Ja.
Ich habe kein Phänomen. Vergleich. Das ist ein Phänomen.
Ja, bei der. Er steht da.
Ja. Geil. Die kleine Bialetti. Wunderbar. Hey, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank an Joscha Wahl.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao.